Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Zu geringe Nachfrage, zu hohe Kosten und Billigimporte aus Asien. Der ThyssenKrupp-Konzern will seine Stahlsparte in die Selbstständigkeit entlassen. Aber zu welchem Preis? Wie hoch fällt die Mitgift aus der Zentrale aus? Die Stahlarbeiter fürchten einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen und protestieren heute. Die Aufsichtsratssitzung von ThyssenKrupp Steel. Wir schalten in dieser Sendung direkt zur Firmenzentrale in Duisburg. Außerdem die internationale Funkausstellung IFA steht bevor. Was sind die neuesten Trends? Und am Bodensee beginnt heute die Apfelernte. Wir sind vor Ort. Zunächst aber die Zahlen, auf die die Finanzmärkte weltweit gewartet haben und für die auf der New Yorker Sixth Avenue sogar eine Watchparty wie bei großen Sportveranstaltungen ausgerichtet wurde. Der Chipkonzern Nvidia legte Ergebnisse vor. Reinhard Spiegelhauer berichtet für uns aus Los Angeles.
Wieder mal steigt der Umsatz im Jahresvergleich um 122% auf knapp über 30 Milliarden Dollar. Das liegt deutlich über der Schätzung vom Mai. Damals hatte das Unternehmen rund 28 Milliarden in Aussicht gestellt. Analysten hatten trotzdem mehr erwartet. Die Aktie gab nachbörslich etwas nach. Für das laufende Quartal erwartet Nvidia eine weitere Umsatzsteigerung um rund 2%. Die Chips, die auf der Hopper genannten Mikroarchitektur basieren, verkauften sich weiter gut, so Nvidia-Chef Jensen Huang in einer Mitteilung. Die Nachfrage nach der nächsten, etwa viermal schnelleren Chip-Generation sei jetzt schon groß. Im Vorfeld hatte es Berichte über Probleme bei der Produktion der neuen Blackwell genannten Chips gegeben. Man arbeite daran, die Ausbeute an funktionsfähigen Chips zu steigern, hieß es nun. Fachleute haben seit einiger Zeit die Befürchtung, der KI-Hype könne abflachen, wenn die praktische Anwendung weiterhin unzuverlässig bleibt. Die Milliardeninvestitionen in KI durch Firmen wie Amazon, Google oder Microsoft würden sich möglicherweise lange nicht amortisieren. Manche Analysten warnen vor einer KI-Blase am amerikanischen Aktienmarkt. Die Furcht davor hat zum rapiden Kurssturz Anfang des Monats beigetragen.
Und wir nehmen diese Zahlen von Media mit in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns ist heute Stefan Wolf. Nvidia, ein großes Thema für die Börsen. Wie fielen denn die Kursreaktionen bis heute Mittag aus?
Ja, Nvidia hat fünfmal nacheinander die Erwartungen weitgehend übertroffen mit den eigenen Quartalszahlen. Und eine solche Serie, die verlockt natürlich dazu, das Haar in der Suppe zu finden. Und das hat man an der Börse durchaus gefunden. Das Wachstum sei langsamer erfolgt, als man das in den vergangenen Quartalen gewohnt ist. Und es gab Aussagen zur Profitabilität, die an der Börse nicht ganz überzeugt haben. Im Moment stehen die Papiere auf dem Frankfurter Parkett mit 1,4% im Minus. Nachbörslich in den USA hatten sie bis zu 6% verloren. Auch andere Chip-Aktien in Mitleid gezogen. Inzwischen liegen die meisten Technologiewerte wieder im Plus.
Gespannt wird an der Börse auch auf die neuen Inflationszahlen für Deutschland im Monat August gewartet. Zuletzt im Juli wieder ein leichter Anstieg. Wie hartnäckig ist denn die Teuerung?
Das ist genau die Frage, die die Märkte bewegt. Eine Umfrage unter Ökonominnen und Ökonomen hat ergeben, dass man damit rechnet, dass die Inflationsrate auf 2,1% zurückgehen könnte. Das IFO-Institut sieht die Inflation bald nachhaltig in Deutschland unter 2%. Und die ersten Zahlen aus den Bundesländern geben dieser Einschätzung recht. In Nordrhein-Westfalen liegt die Inflationsrate bei 1,7%. In Hessen bei 1,5%, ebenso wie in Baden-Württemberg. Über 2% lediglich in Sachsen mit 2,6%. Und in Bayern mit 2,1%. Das gibt Anlass genug zu fragen an Holger Bahr. Er leitet die volkswirtschaftliche Abteilung bei der DK Bank. Herr Bahr, die Zahlen scheinen zu ermutigen, Mut zu machen, dass die Inflationsrate vielleicht doch unter 2,1% noch sinken könnte in Deutschland, oder?
Ja, nehmen wir die Zahl erst einmal so, wie sie ist, weil sie sich ja auch dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank damit gut annähert. Müssen freilich berücksichtigen, dass es insbesondere von den Energiepreisen her Entlastung gegeben hat. Das merkt man ja auch, wenn man an der Tankstelle vorbeifährt, an den Preisen, die deutlich gesunken sind. Und hier kommt etwas, was ein Volkswirt eben auch immer betrachten muss. Die Inflationsrate ist die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr. Deshalb muss man die Geschichte des Vorjahres auch kennen. Und vor einem Jahr im Sommer 2023 sind Ölpreise und mithin Benzinpreise deutlich gestiegen, weil die OPEC das Angebot verknappt hatte. Um es kurz zu machen, die Basis liegt recht hoch und das gibt in dieser Zeit eben einen entlastenden Effekt von den Energiepreisen. Insofern darf man noch nicht zu erleichtert sein.
Das heißt, es handelt sich ausschließlich um Sondereffekte oder spielen noch andere Faktoren eine Rolle?
Also im Wesentlichen ist es dieser Effekt von den Energiepreisen. Und da, wo wir als DekaBank etwas sorgenvoller hinschauen, sind die sogenannten Dienstleistungspreise, wo sehr viele binnenwirtschaftliche Faktoren, vor allen Dingen die Löhne, eine Rolle spielen. Während Energie ordentlich aussieht, auch die Güterpreisinflation sehr, sehr moderat schon ist, befinden sich allerdings die Dienstleistungspreise in Deutschland bei etwas über 3%. Und das ist definitiv zu hoch. Das ist ein nennenswerter Anteil der gesamten Inflationsrate. Und da muss sich erst noch Entlastung zeigen, damit mittelfristig auch wirklich davon gesprochen werden kann, dass die gesamte Inflationsrate im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig bei dem Ziel der EZB von 2% verankert sein wird.
In Ihre Argumentationskette spielt ja auch die aktuelle Zahl zur Entwicklung der Reallöhne. Die sind im zweiten Quartal in Deutschland um 3,1% gestiegen. Viele Menschen ihrer Zunft warnen schon von einer Lohnpreisspirale, dass die Löhne die Preise weiter antreiben können. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist nicht nur in der Zunft, sondern vor allen Dingen für Notenbanken im Moment ein sehr, sehr fragiler Punkt. Denn nach wie vor ist die Beschäftigungslage sehr hoch. Man hat Fachkräftemangel. Das heißt, die Verhandlungsposition auch von Gewerkschaftsseite ist sehr ordentlich. Und es gilt ja auch, einen erlittenen Reallohnverlust in Zeiten der bis zu zweistelligen Inflationsraten ein Stück weit aufzuholen. Insoweit Reallohnzuwächse in der Zukunft wären sehr schön. Allein wenn sie sehr überbordend wären, würde sich das in der Inflationsrate niederschlagen und würde es Notenbanken schwerer machen. Das gilt es zu berücksichtigen.
Wie die Zahl auch ausfällt, wahrscheinlich bei 2,1%, wie wir jetzt gehört haben, gibt das der Europäischen Zentralbank den nötigen Spielraum, die Zinsen im September tatsächlich zu senken?
Ja, ich glaube, da spricht erst einmal nichts gegen. So ist auch die Kommunikation der Europäischen Zentralbank bislang. Sie schaut datenabhängig selbstverständlich darauf, aber diese Inflationsrate würde dazu passen, dass nach dem Juni dann der September und aller Voraussicht nach auch im Dezember noch ein dritter Zinsschritt nach unten in diesem Jahr von der EZB kommen wird.
Einschätzungen waren das von Holger Bahr von der DekaBank. Herzlichen Dank für Ihren Besuch auf dem Parkett.
Ja, vielen Dank auch aus Köln, Herr Wolf. Der deutsche Leitindex DAX, der war zuletzt auf der Jagd nach einem neuen Allzeithoch. Ist das heute erreicht worden?
Das Allzeithoch ist erreicht worden. Es ist die Zinsfantasie, die dafür sorgt, dass die Kurse weiter steigen. Also man rechnet tatsächlich damit, wie wir eben gehört haben, dass die Zinsen deutlich sinken werden im Euroraum. Treibt den DAX nach oben um 130 Punkte auf 18.912 Punkte. Das Allzeithoch sei hier noch vermerkt, hat gestanden bei 18.936 Punkten.
Der Neuwagenmarkt in der EU hat im Juli weitgehend stagniert. Wie der europäische Herstellerverband ACEA heute mitteilt, gibt es Kursreaktionen zu den Autowerten.
Sagen wir mal so, die Kursreaktionen bei den Autowerten tragen nicht unbedingt maßgeblich dazu bei, dass der DAX ein neues Rekordhoch erreicht hat. Immerhin immer bei VW, Mercedes und BMW ein leichtes Plus.
Nochmal der europäische Blick. Das chinesische Handelsministerium will nach eingehender Untersuchung der Wettbewerbsbedingungen keine zusätzlichen Anti-Dumping-Maßnahmen auf Branntweinimporte aus der EU erheben. Wie sieht's da bei Pernod und Campari aus?
Ich weiß nicht, ob man in dieser Branche dann die Kursveränderungen in Promille benennt, aber bleiben wir bei den Prozent. Pernod Ricard-Aktien steigen um 4%, Campari um 1,3% und LVMH-Aktien ziehen um 1% an.
Und Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro kostet mit einem Dollar 10,97, etwa 0,2 Cent weniger als gestern. Die Umlaufrendite ist um 2 Basispunkte gesunken auf 2,24%. Der Goldpreis steht bei $2,522,58, ein Plus von $13,03. Das bedeutet in Euro ein Goldpreis von €2,273,20.
Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Ganz am Anfang war sie die große deutsche Funkausstellung. Dann war sie immer wieder die Leistungsschau für die technischen Innovationen bei Radio- und TV-Bildschirmen, bei Walkmans und Videorekordern. Und während die Fernseher immer flacher wurden, wurde die Ausstellung, die heute IFA heißt und Deutschlands größte Messe für Unterhaltungselektronik ist, immer älter. In diesem Jahr wird die Messe unter dem Berliner Funkturm 100. Anja Nils.
So klang es vor 100 Jahren, als 1924 die erste große deutsche Funkausstellung auf dem Messegelände unter dem Funkturm aus der Taufe gehoben wurde. 180.000 Besucher bestaunten Detektorgeräte mit Kopfhörern und die ersten Röhren-Rundfunkempfänger. 100 Jahre später geht es vor allem um die in vielen Geräten wirkende künstliche Intelligenz, sagt Sarah Warnecke, Geschäftsführerin der GFU Consumer und Home Electronics GmbH, der Veranstalterin der IFA.
Beispielsweise in den Fernsehern, die rechnen Bildpunkte hoch, um das Bild schärfer zu machen, oder in den Backöfen, die können sozusagen selbst auch ausrechnen, wann ist das Gericht fertig, oder auch in der Waschmaschine, welche Dosierung an Waschmittel muss ich hinzufügen.
Und das könne vielen Menschen den Umgang mit elektronischen Geräten erleichtern und das Interesse neu wecken, sagt Leif Lindner, Chef der IFA Management GmbH. Das Besucherinteresse an der IFA war seit den 1990er Jahren zurückgegangen. Das soll sich nun ändern.
Mit den ganzen Themen Sprachsteuerung und KI wird es ja sowieso dazu führen, dass alles einfacher wird, nicht komplizierter. Ich muss keine Bedienungsanleitung mehr lesen, sondern ich sage einfach, was ich möchte, und das Produkt führt das aus.
Die Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte unter dem Funkturm ist die älteste ihrer Art. Vom 6. bis 10. September wird sie zum 63. Mal stattfinden. Pause war in den Kriegs- und Nachkriegsjahren und während der Corona-Pandemie. Hauptverantwortlich für den Erfolg der IFA war die Erfindung des Rundfunks. Vorgestellt wurde hier zum Beispiel der legendäre Ortsempfänger der Brüder Löwe, der einen Radioboom auslöste. Das würdigte sogar Albert Einstein, der die 7. Funkausstellung 1930 eröffnete.
Denkt daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur des Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich, und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit.
Statt Demokratie folgte jedoch der Nationalsozialismus und auf der IFA der staatlich geförderte Volksempfänger, der die Propaganda des Regimes in die Wohnzimmer bringen sollte. 1961 waren dann Neuerungen für den Büroalltag der Renner, berichtete damals der SFB.
Dass der Stenogrammblock der Vergangenheit angehört, ist im Prinzip nicht neu. Aber ein Diktiergerät, gewissermaßen die volltransistorbestückte, batteriegetriebene Sekretärin im Aktentaschenformat, kann mit einer Spule 40 Minuten Text aufnehmen, und das dazugehörige Mikrofon steuert sich automatisch.
In diesem Jahr ist die Nachfrage bei elektronischen Geräten allerdings zurückgegangen. Ein Umsatz von rund 13 Milliarden Euro bedeutet im ersten Halbjahr 2024 ein Minus von 4,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch bei Haushaltsgeräten sank die Nachfrage, sagt Leif Lindner.
Die klassische Haushaltsgerätebranche hat ja eine Herausforderung mit dem Thema, dass weniger Wohnungen gebaut werden. Bedeutet, die Hälfte, muss man wissen, in Deutschland sind Einbaugeräte, die verkauft werden. Höchste Zahl auf der Welt. Bedeutet, automatisch wird weniger gebaut. Das ist eine Kettenreaktion.
Positiv entwickelten sich allerdings die Verkaufszahlen bei Fernsehern.
Bei TV hat die EM dazu geführt, dass eine komplette Änderung der Stimmung stattgefunden hat. Bis zur EM war der Markt leicht zweistellig im Minus. Seit der EM, also man kann sagen so 6 Wochen mit Vor- und Nachhall, ist der Markt wieder positiv. Auch die Olympiade zum Beispiel hat seinen Teil dazu beigetragen.
Bei Smartphones ist ebenfalls ein Plus bei Stückzahlen und Umsatz zu verzeichnen. Ein Minus dagegen bei PCs, Notebooks, Tablets und Monitoren. Zum 100. Geburtstag soll die IFA nun allerdings nicht mehr Internationale Funkausstellung heißen, sondern Innovation für alle, Innovation for All.
Beim ThyssenKrupp-Konzern liegen die Nerven blank. Jetzt haben die ThyssenKrupp-Eigner die IG Metall scharf attackiert. Es geht um die Zukunft der Stahlsparte. Die IG Metall fürchtet einen massiven Stellenabbau. Heute nun dazu eine Aufsichtsratssitzung bei der Stahltochter ThyssenKrupp Steel in Duisburg vor Ort. Und es ist ziemlich laut. Wie ich höre, ist mein Kollege Dominik Peters. Ich hoffe, Sie können uns gut verstehen. Wie ist die Stimmung bei den Beschäftigten vor der Aufsichtsratssitzung?
Also ich verstehe Sie gut, auch wenn es laut ist, auch wenn es eher wie ein Rockkonzert hier klingt. Aber es ist tatsächlich eine Mahnwache von Stahlarbeitern aus Duisburg und auch aus der gesamten Umgebung. Es gibt ja mehrere Werke von ThyssenKrupp Steel in Nordrhein-Westfalen. Rechts von mir die Konzernverwaltung, da wird später der Aufsichtsrat tagen. Und links von mir Tor 1 des Stahlwerks. Hier sind hunderte Stahlarbeiter aus Duisburg und wie gesagt auch aus anderen Werken. Viele in roten Gewerkschaftsshirts, einige mit Fahnen, mit Transparenten, wo drauf steht, Stahl ist Zukunft. Es gibt Unmutsbekundungen gegen den CEO Miguel Lopez und Parolen wie nur gemeinsam stark. Die Menschen hier, die Beschäftigten von ThyssenKrupp Steel, die haben große Angst davor, dass hier massiv Arbeitsplätze verloren gehen könnten, wenn der Konzern, die Konzernführung in Essen, denn ihre Pläne so umsetzt, wie sie es scheinbar vorhat.
Was ist da der Knackpunkt für die Zukunft des Stahlstandorts Duisburg? Worum geht der Streit?
Naja, also die Gewerkschaft IG Metall, die befürchtet, dass bis zu 10.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten, denn der Mutterkonzern in Essen, der will die Stahlsparte loswerden, weil die Probleme sind bekannt, der Stahlmarkt ist zu unsicher, es gibt Billigkonkurrenz aus Asien, hohe Energiekosten, auch für die Transformation, also hin zu grünem Stahl, sind hohe Investitionen nötig. Und die Stahlsparte, die ist dem Mutterkonzern, man kann es so salopp sagen, ein Klotz am Bein, die will man auslagern in ein Joint Venture mit einem tschechischen Investor, sodass ThyssenKrupp Steel finanziell auf eigenen Füßen stehen kann und nicht mehr, ja, salopp gesagt, die Bilanzen des Gesamtkonzerns vermiest. Konzernchef Lopez will dafür die Produktionskapazitäten deutlich senken und darüber gibt es seit Monaten heftigen Streit zwischen dem Chef des Mutterkonzerns Miguel Lopez und dem Chef der Stahlsparte Bernhard Ostburg. Stimmung war in den letzten Wochen schon sehr angespannt in der Belegschaft, im Aufsichtsrat und in der Chefetage. Gestern dann die nächste Eskalationsstufe. Lopez hat angekündigt, den Chef der Stahlsparte und weitere Vorstandsmitglieder entlassen zu wollen.
Wie geht's jetzt weiter? Was ist denn von der heutigen Aufsichtsratssitzung zu erwarten?
Ich habe mich im Vorfeld mit Branchenkennern unterhalten. Die haben mir bis gestern noch gesagt, ja, für heute sind keine weitreichenden Entscheidungen zu erwarten. Denn ThyssenKrupp will erstmal ein Gutachten stellen lassen, wie denn eine Neustrukturierung der Stahlsparte überhaupt gelingen könnte. Die Ergebnisse, die werden erst in einigen Monaten erwartet. Deswegen hat man erstmal von der Aufsichtsratssitzung heute nicht so viel erwartet. Aber jetzt von gestern, mögliche Entlassung der Stahlvorstände. Da kommt noch mal eine neue Ebene ins Spiel, die man bis gestern so nicht erwartet hat. Deswegen ist unklar, ob und was heute verkündet wird. Für 17 Uhr hat der Aufsichtsratsvorsitzende von ThyssenKrupp Steel Europe, Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundeswirtschaftsminister, eine Pressekonferenz angekündigt. Das hat im Vorfeld schon einige verwundert. So schnell, immerhin beginnt die Sitzung erst um 15 Uhr.
Dominik Peters vor Ort bei den Beschäftigten von ThyssenKrupp Steel, die auf die Ergebnisse der dortigen Aufsichtsratssitzung warten. Die technischen Schwierigkeiten bitten wir zu entschuldigen. Vielen Dank Ihnen, Herr Peters. Wer den Apfel an sich zu seinem Ernährungspflichtprogramm zählt, muss in diesem Jahr in den sauren Apfel beißen. Die Früchte werden teurer, denn bundesweit geht die Ernte im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, sagen die Fachleute beim Statistischen Bundesamt. Ein knapperes Angebot bedeutet aber höhere Preise. Die einzige Ausnahme, die Bodenseeregion in Baden-Württemberg, die neben dem alten Land in Niedersachsen zu Deutschlands wichtigsten Apfelanbaugebieten zählt. Dort freuen sich die Obstbauern ganz im Gegensatz zum Bundestrend über deutlich bessere Ernteprognosen. Weshalb am Bodensee die Apfelbäume vollhängen und anderswo nicht, wie genau die Ernteprognose aussieht, erfuhr Thomas Wagner heute bei der offiziellen Eröffnung der Apfelernte am Bodensee. Natürlich nicht ohne vorher auf einer Plantage vorbeizuschauen.
Wenn ich eine Sorte teste, ob sie erntereif ist, dann zählt für mich natürlich erstmal der Biss-Test. Hervorragende Qualität, richtig saftig, knackig.
Bertram Ledergerber hat Grund zur Freude dieser Tage. Mit einem Geschäftspartner betreibt er bei Bobmann am Bodensee einen Apfelanbaubetrieb, der nach Bioland- und Demeter-Kriterien zertifiziert ist. Sein Blick richtet sich auf die Bäume. Äpfel. Äpfel, wohin das Auge reicht, mit Inhaber Johannes von Bodmann.
Also wir sind ganz knapp an einem Frost vorbeigerutscht, die leider viele anderen Obstbauern erwischt hat. Die Hitze hat jetzt eigentlich nur gut getan. Also von daher ist die Ernte jetzt gut gelungen bei uns. Ja, der Ertrag hängt jetzt toll an den Bäumen, auch in der Menge. Da freuen wir uns jetzt drauf, die runterholen zu dürfen.
Jetzt in diesen Tagen, wenn die Ernte beginnt und Sie sehen, dass die Obstbauern auf den Wiesen sind und die Äpfel.
Und sie freuen sich auch, Obstbauern und Vermarkter, heute Vormittag. Sie sind zum Start in die Bodensee-Apfelsaison zusammengekommen. 247.000 Tonnen Äpfel, das ist die Ernteprognose für die Bodenseeregion nach dem alten Land in Niedersachsen, die zweitgrößte Apfelanbauregion Deutschlands.
Das ist leicht überdurchschnittlich in der Tat.
So Egon Dreyer, Geschäftsführer der Marktgemeinschaft Bodenseeobst, eine von mehreren Vermarktungsorganisationen.
Und im Vergleich zu den anderen Ländern, die unterdurchschnittlich in der Ernte gehen werden, haben wir tatsächlich eine Pole Position, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch innerhalb von der naheliegenden Alpenländern und in Holland, Belgien.
Das deckt sich mit den Angaben des Statistischen Bundesamtes. Deutschlandweit zeigt sich nämlich bei der Apfelernte ein gegenläufiger Trend zum Ergebnis am Bodensee ab. Bundesweit werden demnach 734 Tonnen Äpfel geerntet. Das sind etwa 26% weniger als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre und rund 22% weniger als im Vorjahr. Hier das gute Ergebnis am Bodensee, dort das schlechte Ergebnis bundesweit. Wo ist da der Wurm drin?
Die Norddeutschen haben tatsächlich Frost- und Blütenbeeinträchtigung. Die haben eine nasse Blüte gehabt. Der Osten hat krasse Frostsituation.
Deshalb gab es auch in Norddeutschland, im Alten Land, Deutschlands Apfelanbaugebiet Nummer 1, leichte Einbußen. Vor allem aber in den Anbauregionen von Sachsen und Thüringen hatten Spätfröste, von denen der Bodenseeraum verschont blieb, verheerende Folgen. Egon Dreyer.
Wir haben 90% Ernteausfall in der Tat. Die Äpfel sind einfach schlicht und einfach gar nicht da auf den Bäumen. Deshalb haben die schier einen Totalausfall, ja.
Und was lag das?
Frost, eindeutig Frost.
Dass die bundesweite Ernte rückläufig ist, wird sich nach Ansicht der Obstbauexperten auch auf die Apfelpreise auswirken. Erich Rührenbach, Vorsitzender der Obstbauregion Bodensee, der Dachorganisation aller Vermarkter zwischen Konstanz und Lindau.
Ich glaube, dass es moderat ansteigt. Ein Kilo Äpfel wird im Laden nicht arg steigen, glaube ich. Ich denke, dass es zwischen 1,99 und 2,99 für besondere Qualitäten in diesem Bereich werden wir uns bewegen.
Rührenbach kommt auf Nachfrage auch auf die Kontroverse rund um das Schädlingsbekämpfungsmittel Volpan zu sprechen. Wegen drohenden Schorfbefalls hatte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Grenzwerte zur Ausbringung deutlich angehoben. Der BUND hatte das heftig kritisiert. Und nun? Es ist derzeit warm am Bodensee, das heißt, die Gefahr für Schorf- und Pilzgefahr sei weitgehend gebannt.
Thema Volpan ist kein Thema mehr, ja, weil es eigentlich jetzt obsolet ist. Es wurde nicht angewendet. Ich denke, das Thema ist erledigt.
Zumindest für die diesjährige Apfelsaison.
Und nun die Wirtschaftspresseschau. Über das Allzeithoch des deutschen Leitindex DAX haben wir eben im Börsengespräch gesprochen. Und ein Thema in den Zeitungen ist denn auch die Lage an den Aktienmärkten.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, war was? Hatten nicht vor wenigen Wochen die Investoren tatsächlich doch begriffen, wie viel Unheil die Welt bereithält? In Japan rauschten die Kurse abwärts. Es konnte nur eine Frage der Zeit sein, wann die Märkte in Europa und Amerika nachziehen würden. Kriege, Krisen, Handelsstreit sorgten plötzlich für das große Zittern. Und der nervöse Anleger fragte sich, ist das jetzt der Crash? Gut 3 Wochen später nähert sich der deutsche Leitindex DAX einem neuen Allzeithoch. Alles nur geträumt? Keines der Anfang August als Begründung angeführten Probleme ist gelöst. Der russische Angriffskrieg tobt weiterhin. Die Polarisierung zwischen den USA und China verfestigt sich. Rezessionssorgen sind nicht ausgeräumt. Doch damals wie heute stimmt, die Fundamentaldaten vieler Unternehmen sind intakt, die Geschäftsmodelle auch. Wer gerade als Privatanleger an den Märkten die Nerven behält, ist im Vorteil. Das Straubinger Tagblatt nimmt die Lage in Deutschland in den Blick. Alles muss darauf hinauslaufen, die private Investitionstätigkeit zu stimulieren. Nur wenn es gelingt, Unternehmen wieder dazu zu bringen, Arbeitsplätze hier zu schaffen, anstatt die bestehenden ins Ausland zu verlagern, winken Wachstum, zunehmende Einkommen, kurz der Aufschwung. Was dazu notwendig wäre, ist bestens bekannt. In erster Linie Planungssicherheit, beispielsweise in Sachen Energiepreise. Ein Steuersystem, das die Unternehmen nicht stärker belastet als ihre Konkurrenten im westlichen Ausland. Ein Verwaltungsrecht, das Investoren nicht abschreckt. Jeder Tag, der ohne Entscheidungen in diesen Punkten vergeht, ist ein verlorener. Die Süddeutsche Zeitung schreibt zu den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, allein Thüringen, wo AfD und Sarah Wagenknechts zuwanderungskritisches BSW vor der Landtagswahl in Umfragen zusammen bei 50% liegen, dürfte durch die demografische Entwicklung in den nächsten 10 Jahren 400.000 Beschäftigte einbüßen. Insgesamt könnten Deutschland Millionen Arbeitskräfte fehlen. Wer bäckt das Brot, baut die Maschinen, kümmert sich um die Alten? Potenzielle Fachkräfte im Ausland abzuschrecken, kommt ökonomisch teuer. Das richtige Signal ist deshalb, die Einwanderung von Arbeitskräften zu ermutigen. Was keine Regierung daran hindert, Straftäter abzuschieben oder bei abgelehnten Asylbewerbern EU-Recht konsequent umzusetzen.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu finden in unserer Deutschlandfunk-App. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Wirtschaft am Mittag.